geklaut und Scheiße gebaut, deinen Liebsten betrogen oder einfach gelogen, den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt. Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beichtstuhl, Beichtstuhl, herzlich willkommen im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost.
Cheers, Jamas, Nastrovje, Prost, meine lieben Beichtis da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Beichtstuhl. Heute am 22.02.2022. Woo! Schnapszahl, fuck off, es ist Schnapszahl, euer beiden Corona-Boys grüßen euch, ich bin in Quarantäne, ich werde gleich erzählen, wie es dazu kam und Süd hat Corona, habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, Süd hängt drin mit Corona seit ungefähr einer Woche mittlerweile, aber kann er gleich selber berichten, ich gebe ab in das Lazarett nach München.
Hey, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe immer noch hier so mein Eisbonbon. Ich bin langsam Hustenbonbon-süchtig im Mund. Ich dachte, deine Ansprache dauert ein bisschen länger und ich kann in der Zwischenzeit den Eisbonbon mit meinen bloßen Zähnen zerknabbern. Aber dann war deine Ansprache doch ein bisschen kürzer als gedacht und jetzt habe ich noch im Mund. Herzlich willkommen. Ja, mich hat dieser Scheiß-Virus wirklich tatsächlich dann noch so auf den letzten Metern erwischt. Es nervt mich auch total. Ich dachte, ich rutsch durch. Mich kriegt er nicht mehr. Trotzdem werdet ihr nicht so viel über Corona hören. Wir haben das uns irgendwann vorgenommen. Das bringt uns nicht weiter, das wieder zu zerlegen, zu analysieren. Wie geht's weiter? Wo kommt er her? Ja, ich habe auch viel drüber nachgedacht, aber auch eigentlich habe ich überhaupt nicht viel drüber nachgedacht. Ich wollte erzählen, im Gegensatz zu dir habe ich diese letzte Woche, da war ich dann wirklich eine Woche jetzt, ich war jetzt genau eine Woche zu Hause, wenig erlebt und hatte aber sehr viel Zeit zu philosophieren mit mir selbst im Kopf, habe sehr viel gelesen für meine Verhältnisse und ja, wie gesagt, viel übers Leben und um verschiedene Sachen so nachgedacht. Zum Beispiel auch so, kennst du das, als Kinder wird das schon gemacht, in der Jalousie, wenn die Jalousie nicht ganz unten ist, dann hat die ja lauter so kleine Öffnungen, dass man die zählt, mal von links nach rechts. Kennst du das auch? Von unten nach oben, von oben nach unten. Und dabei habe ich mich wieder so
ertappt. Nein, ich meine, ich bin tatsächlich, ich habe viele psychische Krankheiten, aber diese habe ich nicht.
Kennst du echt?
Kriegt man das mit Corona? Ist es
eine Nee, das habe ich als Kind schon gemacht. Das hat man einfach. Also
so eine Parasitkrankheit.
Ich habe das einfach, wenn ich letztendlich meinen Arsch nicht hochkriege. Wenn ich einfach geschwächt bin, dann liegst du so im Bett und kommst nicht hoch und dann fange ich an, diese Dinger zu zählen. Von links nach rechts, von rechts nach links. Du verzählst sie ja automatisch dauernd und vielleicht ist es wie so ein bisschen Schäfchen, Schafe zählen, dass du dabei dann wieder einschläfst. Ich weiß nicht. Aber bei mir ist es schon immer so.
Nee, kann ich nicht. Mach ich auch nicht. Wenn ich aufwache und dann nicht schlafen kann, dann gehe ich runter und leg mich auf die Couch und schaue mir irgendeinen Scheiß an.
Aber schaffst du das dann? Wenn du ganz schwach bist, schaffst du dann diesen Weg zum Sofa?
Ja. Das schaffe ich immer. Den Weg vor dem Fernseher, den schaffe ich immer. So schwach kann ich nicht sein. Ich habe jetzt meinen, wisst ihr alle da draußen, das neue Ich hat den Laptop aus meinem Schlafzimmer verbannt und deswegen muss ich aufstehen. Bin ich gezwungen praktisch dazu. Wir werden nicht viel über Corona sprechen, aber zwei, drei Fragen habe ich tatsächlich an dich. Und ich erzähle mal ganz kurz, was bei mir los ist. Bei mir hat es tatsächlich ein Familienmitglied und das Kuriose ist aber an dieser ganzen Geschichte, dass ich am Mittwochnacht, von Mittwoch auf Donnerstag lag ich nachts im Bett und dachte, fuck off, was ist hier los? Ich hatte Gliederschmerzen, mir hat alles wehgetan. Ich wusste, so dieser Zustand ist eigentlich nur, wenn ich krank werde. So. Also ich wusste, da ist was los. Stehe um 7 früh auf, mach sofort einen Test, bin negativ. Denke mir, das gibt's doch nicht. Ich fühle mich richtig krank, bin richtig im Arsch. Ja. Eines meiner Familienmitglieder steht auf, eine Viertelstunde später, fühlt sich gar nicht relativ fit, macht trotzdem einen Test und ist positiv. Wie, hä? Und dann die weiteren Familienmitglieder, also haben sich alle getestet, waren alle eigentlich fertiger als die Person, die Corona hatte und hatten es nicht. Dann fängst du natürlich die da oben zu beschuldigen. Ja, was machen sie denn mit uns? Das stimmt doch alles nicht. Hier, die Tests stimmen nicht. Und am Ende muss man leider sagen, das ist meine Schlussfolgerung aus dieser Woche. Am Ende haben diese Scheißtests dann doch zu 95% recht. Es tritt eigentlich das ein, was ist, weil wir haben dann PCR-Test gemacht, was gar nicht so leicht war, Und
da wurde
weil du keine kostenlosen Tests mehr kriegst und es wurde alles bestätigt, ich habe kein Corona, mir ging es am nächsten Tag auch wieder viel besser, aber ich muss trotzdem in Quarantäne sein, wohl eigentlich nicht, ne? Wenn du geboostert bist, musst du nicht in Quarantäne, was auch totaler Quatsch ist. Totaler Quatsch. Ich könnte jetzt praktisch rausgehen und ganz normal in meiner Arbeit und all die Dinge treiben, die man so treibt. Hätte aber jemanden zu Hause, der Corona einfach hat. Das macht doch keinen Sinn.
Das heißt,
aber
du bist
gut,
aber trotzdem nochmal nachgefragt, du bist in freiwilliger Quarantäne gewesen oder immer noch, richtig?
Bin immer noch in freiwillige Quarantäne, beziehungsweise werde ich mich Montag früh testen. Wenn ich Montag früh noch negativ bin, gehe ich einfach ganz normal in die Arbeit.
Und normal testen oder PCR testen?
Nee, ganz normal testen. PCR-Test kriegst du ja nicht, musst du ja bezahlen. Und irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, weil dann mache ich einfach den normalen Schnelltest und wenn der passt, dann passt er halt.
Ja, genau.
Ich passe aber schon auf, ne? Also ich werde nicht jetzt irgendwie eine Party starten. Direkt am Montag früh kommt mal ins Büro, Papa ist wieder da, Party, sondern ich werde mich schon zurückhalten. Was ich aber gerade sagen wollte, du darfst gleich berichten, wie es dir so geht oder wann es bei dir festgestellt wurde und genau, wie dein Zustand momentan ist. Aber was ich sagen wollte, ich möchte heute gegen Corona podcasten. Weißt, richtig? So, normalerweise würde ja Corona, das ist ja praktisch der Sinn dieses Viruses, er will uns ja in die Knie zwingen, ja? Er will, dass wir schlecht drauf sind, dass wir müde sind, dass wir kaputt sind und diesen Gefallen werden wir diesen Ficker nicht tun, ja? Wir werden heute richtig gut drauf sein, eine richtig geile Show abliefern. Bist du dabei?
Ja. Ich werde mein Bestes geben. Sehe ich natürlich genauso und ich habe die Scheiße jetzt auch eine Woche ausgetragen und dann vielleicht machen wir jetzt auch hier gleich den Schwenk zu meinem Corona-Werdegang. Also hier 17 Kinder hatten es im Prinzip und ich war davon überzeugt, ich bin der Fels in der Brandung, mich erwischt diese ganze Sache nicht, wurde aber zunehmend vorsichtiger und das war, glaube ich, mein Fehler. Ja. Also auf einmal habe ich angefangen, dann immer hier nur noch mit FFP2-Maske in der Wohnung rumzulaufen, den Kindern nur noch das Essen so unter der Tür durchzuschieben und damit sozusagen mit dieser Angst, glaube ich, habe ich dem Virus Schwäche gezeigt und dann hat es mich auch erwischt, dann hat das Virus die Lücke gesehen und wir haben gemeinsam ja im Prinzip beim letzten Podcast mitverfolgt, wie das Virus langsam, ich weiß nicht, wo es angefangen hat, im Rachen dann Richtung Lunge, nee, wahrscheinlich Lunge nicht, also Lunge fühlt sich bei mir zum Beispiel gut an, aber irgendwie im Rachen sich breit machen konnte und dann war das auch wirklich so eine Fiebernacht, aber komischerweise ohne Fieber. Ich hatte einmal kurz 38 Fieber, das war alles. Und dann ging es eigentlich so wieder.
Pastewka, Männerfieber.
Ja, es war Männerfieber. Ich war nur ganz kurz auf der Intensivstation. Und am Sonntag dachte ich wirklich, alles klar, na gut, das war ja easy. Also am Sonntag habe ich echt gedacht, es ist vorbei. Und dann kam so träge, dauernd daher. Ich schlafe gerade nur noch. Bei mir ist es wirklich so, wenn es mir andere Leute erzählt haben, habe ich immer gesagt, naja Leute, ein bisschen zusammenreißen, dann geht es schon, dass man einfach so seinen Arsch nicht hochkriegt und alles ultra anstrengend ist und dann trägst du einmal, verbotenerweise, aber ich habe es nachts gemacht, den Müll runter und danach bist du echt im Eimer. Also es war wirklich so, es war am Mittwoch und am Donnerstag das erste Mal was runtergetragen und habe mir gedacht, Alter, jetzt erstmal wieder hin.
Schön, dass du sagst, nachdem du den Müll runtergetragen hast, dass du im Eimer bist.
Ja, das war so mein Werdegang.
Also künstlich lachen ist auch gut. Lachen gegen Corona.
Nee, und
aber ist ja krass, das heißt Corona reloaded bei dir dann, oder was?
Corona reloaded, ja. Und ich habe dann auch in einer Studie, glaube ich, vom Bundesministerium auf so einer Gesundheitsseite gesehen, dass wenn du nicht geimpft bist oder auch wenn du geimpft bist, dass der Coronavirus erst nach einer Woche im Prinzip sich entscheidet oder es dann absehbar ist, was das Ganze für einen Verlauf annimmt. Und das finde ich schon spooky. Und ich muss sagen, jeder muss es selbst wissen, ganz klar. Aber ich bin heilfroh, einfach geimpft zu sein. Das gibt mir einfach so eine Sicherheit, weil sonst hätte ich, glaube ich, absolutes Kopfkino. Und dann wird es echt anstrengend. Ja. Dann muss ich sagen, lieber ein kleiner Piekser und dann kann man wenigstens den Kopf ein bisschen abschalten.
Ja, und lustigerweise war das bei mir ja nicht. Ich bin ja jemand, der König der Ängste, so, der sich sofort irgendwie Gedanken macht und zwar und dann eher an den Gedanken erkrankt als an allem anderen. Und an dem Donnerstag, an dem ich dachte, ich hatte Corona, war ich mega entspannt so. Also eher habe ich mir gedacht, okay, dann jetzt ist es halt soweit, jetzt muss ich da durch eine Woche. Und dann habe ich es halt einfach mal gehabt und gut ist. Aber nee, anscheinend doch nicht. Naja, egal. Willst du doch was sagen zu Corona oder hacken wir dieses Scheiß-Thema jetzt mal ab und machen einfach schön weiter?
Wir haken es unbedingt ab, aber es ist der Podcast, es ist so ein bisschen was Persönliches von uns und an dieser Stelle will ich dann nochmal erzählen, weil ich habe mir auch vor dem Podcast gesagt, hey, wir haben es uns vorgenommen, wir können jetzt hier nicht so rumheulen irgendwie über Corona und so. Also das haben wir schon vor vielen Wochen uns vorgenommen. Das bringt keinen mehr weiter. Ja. Und dann aber kam ich auf meine alte Persönlichkeit, der alte Süd, der ja echt, das habe ich schon öfters erwähnt, viel Robert Smith und so gehört habe und ich war ja wirklich mal in einer Phase, finde ich, heutzutage vielleicht für dich noch vorstellbar, aber für viele andere nicht. Da habe ich ja alles Neue abgelehnt. Alles. Also das weiß ich noch, also der eine Freund, der Christian ums Eck kam, es gibt eine neue Nummer von Lenny Kravitz, habe ich gesagt, nee, ist echt, die alten
muss
sind
scheiße
gut,
sein.
Ja, muss scheiße sein. Und wir gehen heute Abend da und da kommt ein neuer Typ vorbei, der ist echt ultra nett, den hat der andere irgendwie an der Schule kennengelernt und so. Da habe ich immer gedacht, weiß nicht, der ist bestimmt so ein Angeber und so. Ich habe ja eigentlich, also ich hatte ja viel Zeit, über mich nachzudenken, und das wurde mir mal wieder bewusst. Und danke an dieser Stelle für alle Freunde, die dann doch irgendwie mich weitergetragen haben, ich glaube, ich war sau anstrengend, weil ich alles immer schlecht geredet habe. Alle, überall immer so das Negative gesagt habe. Wäre ich fast der Beichte gewesen.
Das hast du jetzt in der letzten Woche, darüber, genau, das ist tatsächlich die erste Beichte dieses Podcasts, dieser Folge. Das heißt, darüber hast du noch gedacht in den letzten
Stunden, auch,
Tagen?
Ja. Ich habe über viel nachgedacht, ja. Auch, da komme ich später auch noch vielleicht drauf zu sprechen, auch durch diese schon erwähnte Biografie von Will Smith. Eine Biografie bringt ja mit sich, dass sie von den Kindestagen anfängt und man auch von dem jeweiligen, meist erfolgreichen Menschen dann erfährt, wie seine Kindheit so war. Und dann denkt man natürlich über seine Kindheit nach, denkt sich, hey, eigentlich gleiche Kindheit gewesen, eigentlich gleicher Charakter gewesen. Warum ist sein Portemonnaie voller als meins? Ich verstehe es nicht.
Genau, es liegt an der Hautfarbe.
Wollte ich gerade schon sagen, ja. über solche
und
Sachen habe ich
verdammt
echt,
großen Penis.
Ja, sehr viel nachgedacht.
Okay, apropos Bücher. Kriegst du mit gerade, dass Kurt Krömer dabei ist, Promo für sein Buch zu machen?
Nein.
Kurt Krömer bringt ein Buch raus über seine Depressionen. Buch heißt Glaube nicht alles, was du denkst. Finde ich einen großartigen Titel, über den ich schon öfter nachgedacht habe jetzt. Weil es mal wieder so schön auf den Punkt gebracht hat. Ich glaube, in nächster Woche kommt es raus, oder? In zwei Wochen, ich weiß nicht. Und das neue Casper-Album kommt in einer Woche. Genau, also wir hacken das jetzt mal ab. Du, am Ende musst du einfach das Beste aus der Situation machen. Ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag sauber gemacht. Ich habe geputzt. Ich hab heute voll den Putzflash gekriegt und habe alles so unter den Ritzen in der Küche sauber gemacht, habe die Speise komplett aufgeräumt, habe irgendwie den Hundekorb mit den ganzen Haaren enthaart praktisch, das Klo mal wieder sauber gemacht. Ich habe so 3-4 Stunden lang einfach so geputzt, dass mir der Schweiß runtergetropft ist, und irgendwie war das geil. Habe ich gebraucht.
Toll. Das heißt, heute kein Tennis mit Udo?
Kann ich ja nicht.
Also kannst du nicht.
Aber ich war letzte Woche tatsächlich Tennis spielen mit meinem Freund Roland Secher. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und der hat vollsten Einsatz gezeigt. Der hat sich wirklich beim zweiten Ballwechsel in einen Ball geschmissen und hat sich die kompletten Finger aufgeraut, so die Knöchel. Weißt du, was für ein Musiker einfach Horror ist, weil er sie dann nicht mehr biegen kann. Also die schmerzhafteste Stelle, die du machen kannst, die verletzen kannst. Und die hat er sich so richtig aufgeraut und der hat Vollgas gegeben. Der hat mich so gefordert. Und ich habe den ersten 6-0 gewonnen, den zweiten 6-2. So scheißegal, klingt wesentlich dominanter, als es war. Aber hat mega Spaß gemacht. Ich habe so Vollgas gegeben bei Aufschlägen. Ey, ich steige da voll in dieses Tennis-Game, steige ich voll ein.
Toll. Ja, cool.
Ich wollte nur gerade sagen, man muss das Beste aus der Situation machen. Und ich habe heute einen Havanna Online Club mal wieder ausgerufen.
Ja.
Weil Papa in Quarantäne ist, müssen alle mitsaufen. Und freue mich tierisch drauf. Wir nehmen heute am Samstag auf. Ich habe es mir in meiner Hütte bequem gemacht. Ich habe hier eingeheizt. Vor mir ist mein kleiner 82-Zoll-Fernseher. Der läuft gerade mit der Bundesliga. Neben mir steht ein Bier. Es ist alles vorbereitet für einen schönen Samstagabend. Und ich glaube, ich werde heute feiern. Vielleicht die letzte Feier vor Corona für mich. Aber ich freue mich drauf.
Man muss es für die Beichtis noch erklären, das heißt, du machst einen Zoom-Call, du machst ein Zoom-Besäufnis.
Ich mache einen Zoom-Call, genau.
Ja.
Ja, die Beichtis wissen das meistens schon. Wir haben das eingeführt, als damals die erste Quarantäne kam, der erste Lockdown kam, März 2020, mittlerweile schon 2 Jahre her, haben wir uns regelmäßig, das heißt jeden Freitag oder jeden Samstag, ich weiß es nicht, ich glaube jeden Samstag sogar, getroffen vor den Bildschirmen, damals noch zahlreich mit 10, 12, 13 Mann, und haben Havanna-Flaschen reihenweise geleert. Mittlerweile schreibst du in diese gleiche Gruppe rein und es kommen halt von 12 Mann, nee, sorry, keine Zeit, kein Bock, kenne ich dich überhaupt? Und 2, meistens die Außenseiter, sagen dann, na gut, ich komme vorbei. Aber selbst das ist mir egal. Da saufe ich mit den B-Freunden heute. Ist mir scheißegal, Alter.
Das darf man auch so nicht sagen. Also die Außenseite hört ja bestimmt diesen Podcast jetzt an und so. Das meint er nicht so. Das heißt, er muss jetzt einfach sagen, um irgendwie coole Sprüche zu machen, ihr seid natürlich keine Außenseite.
Na klar, ich liebe euch alle gleichermaßen.
Bevor wir es vergessen, ich würde gerne unsere Patreons, unsere Supporter mal wieder dankend hier erwähnen im Podcast. Und wenn du nichts dagegen hast, gleich mal damit losschießen.
Mach das, komm.
Also, a lot of thank you geht an Adam Ivan Kupic, an Charlie, Captain Hösch, Freddy Dadonski, Ivo Pivo, Nati, Wegschlex und Linda Heisterkamp. Vielen, vielen Dank für euren Support.
Vielen, vielen Dank. Ihr wisst Bescheid, dieser Dank galt den Patreons, die uns auf der Patreon-Seite supporten, unterstützen, dadurch diverse Specials bekommen, mitreden können bei diesem Podcast, beichten können, privat bei uns nachts vorbei können, schauen können, an unserer Türe klopfen können, höchstpersönlich, machen sie auch tatsächlich sehr oft. Sich einfach uns einfach so geil finden, dass sie uns tonnenweise Geld in die Taschen schieben. Wenn ihr das auch wollt, geht ihr einfach auf patreon.com/beichtstuhlpodcast. Das könnt ihr dort machen. Bevor wir beichten, unseren Beichten widmen, wollte ich eine Sache sagen. Es ist so viel passiert gerade. Mein Zettel ist voll, deswegen möchte ich eine Sache vorher abhandeln. Hast du den Super Bowl geguckt am Sonntag?
Natürlich nicht.
Bist du American Football Fan?
Natürlich nicht. Gar nicht. Wirklich interessiert mich 0,0.
Ja, mich auch nicht. Ich finde diesen Hype auch tierisch übertrieben. Ja, jeder, der irgendwie so was auf sich hält momentan und irgendwie mega cool sein will, der sagt dann, oh geil, ich schaue jetzt Football, weil das ist viel besser als Fußball. Finde ich überhaupt nicht. Es ist langweiliger, Alter.
Aber es ist wirklich so. Also gefühlt in meinem Umfeld fangen immer mehr an. Der logische, muss ich durchmachen, ey, Super Bowl, klar, okay,
alles klar. Ja, muss machen, ja. Das ist Schach auf einem Spielfeld. Ja, Alter, am Arsch Schach, Alter. Ich meine, das ist schon ganz lustig, weil es irgendwie so diese Ami... Diese Ami-Kanone wird da ausgepackt und wird irgendwie mit dem größten Entertainment auf Menschen geschossen. So, das ist schon ganz cool, ich kann schon nachvollziehen. Aber ehrlich, ey, geiler als Fußball ist es nicht. Ist es halt nicht. So, selbst Biathlon, selbst Skispringen finde ich persönlich einfach geiler. Und wenn irgendwie so dieser Coolheitsfaktor wegfallen würde, dann hätten die nicht mal die Hälfte der Zuschauer. Das prophezeie ich zumindest. Und ich wollte das gucken, aber tatsächlich, letzten Sonntag konnte aber nicht, weil ich einen Tag vorher Crime Dinner hatte. Und relativ zerstört noch vom Crime Dinner, war?
Das muss ich natürlich auch noch erzählen. Zumindest ein paar Sätzen zusammenfassen, ob top oder flop.
Ich fand's top tatsächlich. Ich fand's sehr lustig. Ich bin super reingekommen.
Und bist du negativ aufgefallen? Also mehr hat mich ja niemand angerufen.
Auf jeden Fall, du kennst mich. Das war das Ziel des Tages. Ich habe mir einen richtigen schönen Schnauzer stehen lassen. Ja
habt ihr das Bild?
Ich habe alles für die Rolle gegeben, Alter. Alles für die Rolle gegeben. Ich habe mich schön rasiert, schön in so einen flachen, so einen ganz dünnen Schnauzer mir stehen lassen, weil er einfach zu Vincenzo Calzone, so hieß meine Figur, gepasst hat. Ich habe mich in Schale geschmissen, einen Anzug. Und ich habe nur so gesprochen. Ich kam rein und habe gesagt, hallo meine Freunde, ich werde euch heute ein Angebot machen, das ihr nicht ablehnen könnt. Die ganze Zeit habe ich versucht zumindest so zu sprechen. Habe ich natürlich nicht durchziehen können. Und dann arbeitest du durch so ein Drehbuch, was relativ lustig ist. Nebenbei läuft auf Spotify irgendwie zu der, oder aus der Bluetooth-Box kommt der Detektiv, der irgendwie reinkommt in den Raum und dann jeden beschuldigt, wer jetzt den Pfarrer Angelo umgebracht hat. So, und dann musst du ein bisschen schauspielen, ein bisschen improvisieren. War total witzig. Die Auflösung war halt so ein bisschen lame, weil im Prinzip hätte es jeder sein können. Jeder hatte irgendwie ein Motiv. Ich war zum Beispiel homosexuell. Vincenzo Calzone war homosexuell und hat das Pater Angelo gebeichtet. Mega. Und die Gastgeberin hat ja bewusst die Rollen zu verteilen, ne?
Sauber.
Und ich habe kurz vorher bei Pater Angelo gebeichtet. So. Und,
das heißt, die Gastgeberin wusste aber dann, wer der Mörder ist.
Nee, wusste sie nicht. Sie weiß nicht. Sie hat nur die Rollen verteilt und natürlich geschummelt hätte sie lesen können, dann hätte sie es gewusst, aber hat sie nicht gemacht, hat sie zumindest gesagt. Ist auch egal, darum geht's auch nicht.
Ja, okay.
Am Ende ist es halt dann jemand, aber jeder hat irgendwie so ein Motiv und genau. Aber es ist nicht so, dass du irgendeine geheime Botschaft irgendwie verpasst hast und daraus hättest du hundertprozentig schließen können, dass du, der einzige Mann sein kann, den umgebracht hat oder Frau. Ja, also oder du hättest irgendwie in der Tischdeko wie was gelegen, so bei dieser einen Person und nur er hätte es haben können. So ist es nicht, sondern es wird dann random irgendwie ein Verbrecher gesucht oder einen Täter gesucht oder bestimmt und da ist es halt dann. Aber egal, darum geht es nicht. Es geht um das Entertainment so zwischendrin, um das Essen, um das Trinken und um das, um dieses Schauspiel zwischendrin. Deswegen war das schon ganz lustig.
Und noch eine Frage dazu. Waren es nur Pärchen oder werden da auch Singles integriert?
Es wurden auch Singles, also es waren mehr Leute da, als mitgespielt haben. So.
Ach so.
Und das heißt, manche Pärchen wurden dann getrennt und so. Und mein Pärchen zum Beispiel hatte was mit einem anderen Pärchen. So. Solche Nummern. Auch bewusst
Ach
gewählt.
Ach so, okay.
War auf jeden Fall echt eine lustige Nummer. Jetzt wollte ich aber kurz sagen, zum Super Bowl zurückkommen, denn unser gemeinsamer Freund Leo Lörs war ja beim Super Bowl und wurde eingeladen, weil er da irgendwie verbandelt ist. Muss euch nicht weiter interessieren, ist auch relativ unspektakulär. Aber was lustig war, er hatte ein VIP-Ticket. Jetzt darfst du, hab ich schon erzählt, was es kostet?
Ich weiß es ungefähr, ja.
Du weißt ungefähr, weil ich zu ihm gesagt habe, pass auf, nächstes Mal nimmst du mich mit. Und er so, oh, bist du sicher? Und ich, warum, was kostet denn? 14 verfickte 1000 Dollar, Alter.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, das ist schon viel, ja? Aber auf der anderen Seite, weißt, Super Bowl, irgendwie größtes nach Olympia und Fußball-WM, größtes Sportereignis der Welt. Hast noch VIP-Lounge und trinkst da mit den Stars und was weiß ich. So, scheiß drauf, 14.000 sind 14.000, weiß ich, aber irgendwie vertretbar. Aber dann hat er mir erzählt, was zwei Sachen. Erstmal, was ein Bier gekostet hat im Stadion. Musst du dir natürlich auch mit VIP-Ticket nochmal zusätzlich kaufen. Ein Bier kostet 24 Dollar. Aber das ist noch nicht alles, Alter. Jetzt kommt das Krasseste. Was denkst du, was ein Parkticket gekostet hat? Ein Stellplatz, damit du dich vor diesem Stadion, das 3 Milliarden US-Dollar gekostet hat.
50. Was vor diesem 50.
Das Parkticket? Okay, ich sag's so, es ist vierstellig.
Wenn wir bei 14.000 Dollar sind, das Parkticket dann 1.000.
Ja, ganz genau. Parkticket kostet 1.000 US-Dollar, Alter. Und es fahren keine Öffis. Das heißt, entweder Fahrrad, laufen oder mal kurz einen Bus voll machen, Alter, mit neun Mann und dann gucken, dass jeder 125 Flocken dabei hat. Oder 115.
Aber
krass, oder?
Dann schaust du ja nicht mehr drauf. Also entweder ist dir dann alles total egal, beziehungsweise hast du einfach so einen großen Geldbeutel, dass es dir überhaupt nicht wehtut. Oder das lässt die Finger davon. Aber sozusagen ein so ein Ticket zu kaufen und dann ab diesem Moment auf jeden Dollar oder Euro zu achten, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber krass, hey. Ja, zum Glück interessiert es mich nicht so.
Ja, und hast du die Halbzeitshow wenigstens gesehen?
Nee, gar nicht. Da lag ich auch komplett flach. Aber auch im Nachhinein.
Aber du weißt zumindest, wer mitmacht, ne?
Ich habe die Schlagzeile gesehen, dass Eminem den historischen Kniefall gemacht hat. Nicht historischen, den bedeutungsvollen.
Ja, genau. Das heißt, ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich wollte es mir unbedingt anschauen, aber es ist so ein wenig wie mit Beatles. Ich warte jetzt gerade auf den perfekten Moment, um das anzugucken. Der wird aber heute Nacht, glaube ich, um 2 Uhr rotzerdicht hier in dieser Hütte. Genau. Weil ich hier auf Volleck das und werde aber mindestens 5 Instagram-Stories dazu machen. So richtig schön verwackelt und kommentiert. Naja.
Das ist sogar wichtig, damit du dich morgen noch dran erinnerst. Aber wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten, der die anscheinend schönen Sachen so lang vor sich hinschiebt, bis sie total vorbei, out und sonst was sind. Weil er sich immer denkt, der hat immer noch nicht Jerks angeschaut, mega Jerks-Fan, aber sagt sich, nee, muss ich mir aufsparen.
Ah, ja,
kann ich echt nicht machen, ey, muss ich mal gucken und so. Aber irgendwie in 3 Jahren, wenn diese Witze von Jerks überhaupt nicht funktionieren wahrscheinlich, nicht mehr funktionieren.
Nee, ich würde auch. Jedenfalls
schaust dir gleich nach dem Podcast an.
Ich das heute mal angucken. Ja. Na gut, Leute, es ist Dienstag. Dienstag ist Beichtstuhltag, wisst ihr, und deswegen werden wir jetzt unsere Sünden loswerden.
Die Beichte der Woche.
Ich starte heute mit meiner Beichte und auch für diese Beichte bin ich wie letzte Woche mal wieder ein bisschen in die Vergangenheit gereist, um einfach locker flockige, amüsante Themen, Beichten zu finden und jetzt nicht hier mit irgendwie quälendem Scheiß euch hier zu langweilen. Auf jeden Fall, es ist eine Geschichte, die mir erst in diesem Sommer wieder so ins Gedächtnis gerufen wurde, hatte ich komplett vergessen. Ich hatte eine Unterhaltung mit einem Lichtmann von uns und da hat er irgendwie von Busreisen nach Spanien erzählt. Und dann ist mir eingefallen, ach stimmt, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe ja auch schon mal so eine fucking Busreise, wo es nur darum
ging. So eine 36 Stunden Busreise mit nach Spanien oder was?
Es war weniger. Ich glaube, so 18 Stunden im Bus nach Spanien für, was weiß ich, 75 Euro inklusive Hotel eine Woche.
Und aber da kannst du ja hin und zurück mit Ryanair fliegen.
Nee, damals gab es das noch nicht. Damals gab es noch keine Ryanair. Okay. Also genau, wie gesagt, ich gehe ein paar Jahre zurück. Wir waren damals, würde ich sagen, so 20 Jahre jung und hatten das Ziel, einfach zusammen was zu unternehmen. Ehrlich gesagt hatten wir das Ziel, uns auch ein bisschen einfach wegzuballern in der Sonne. Egal wo, Hauptsache billig. Also das war eigentlich so die Ansage.
Warst du mal ein cooler Typ, wirklich. Du warst mal so
Wahnsinn,
ein cooler Typ.
Wahnsinn. Und es ging auch nur darum, einer hat, glaube ich, dann Spanien in den Raum geschmissen. Das heißt, das Ziel war Spanien. Es wurde dann irgendwann festgesetzt. Und dann wurde nur noch auf den Preis geachtet. Und dass es natürlich in diesem Zeitraum denkbar ist. Und dann hat einer gesagt, naja, das Billigste ist natürlich eine Busreise. Auf jeden Fall haben wir uns dann eine Busreise für irgendwie ultra wenig Geld, Halbpension in einem, ja, würde ich sagen, Kein-Sterne-Hotel, irgendwo in der Nähe von Barcelona gebucht und sind dann losgefahren. Und jetzt komme ich zu meiner Beichte. Auf diesen Busfahrten, die sind natürlich vor allem von älteren Menschen, ja, von Rentnern, werden die wahrgenommen, die sich dann, die wahrscheinlich auch einfach wenig Geld haben, die vielleicht auch Angst vorm Fliegen haben, warum auch immer, auf jeden Fall sich für so eine Busreise entscheiden. Und genau, dieser Bus war so zumindest war so mit voll mit Rentnern und wir waren zu viert, wieder so eine vierköpfige kaputte Gang noch aus der Schulzeit, die sich dann mit eingenistet haben. Und dann gab es lustigerweise noch einen weiteren jungen Typen, hat sich später herausgestellt, der arbeitet bei der Drogenberatung oder arbeitete bei der Drogenberatung Nürnberg, ultra netter Typ, der einfach auch ultra günstig eine Reise nach Spanien wollte und wir vier.
Und mit euch vier Truffis, einfach nach Spanien geflogen ist oder gefahren. Ne,
den haben wir aber erst während dieser Busfahrt kennengelernt, ja. Also wir wussten noch nichts von dem. Ja, alle anderen waren ältere, waren im Prinzip Rentner. Auf jeden Fall sind wir eingestiegen, haben uns, und das bitte nicht nachmachen, vor allem liebe jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten uns etwas Haschisch, etwas THC besorgt und schöne Kekse gebacken, das Ganze sozusagen nicht zum Rauchen zubereitet, sondern in einem wirklich hübschen, leckeren Gebäck und hatten uns das mit Fahrtantritt dann zu Gemüte geführt. Also während die Rentner ihre Brotzeiten ausgepackt haben und auch teilweise ganz schön viel Bier und Schnaps ausgepackt haben, haben wir angefangen, unsere Kekse zu essen und sind dann, ja, ich würde sagen, nach einer Stunde oder so, haben wir angefangen, nicht mehr in diesem Bus zu fahren, sondern zu fliegen und haben natürlich, uns hat es wirklich, also bei dreien von uns wirklich ein paar Schrauben gelöst und haben 18 Stunden lang, würde ich sagen, diese Rentner belästigt. Die teilweise noch drüber lachen konnten, teilweise wirklich auch etwas ungehalten wurden und uns auf die Plätze zurück verwiesen haben. Dann kam lustigerweise auch dieser bis dahin von uns noch nicht entdeckte junge Herr aus der Drogenberatungsstelle Nürnberg dazu und hat geholfen, uns ein bisschen zu betreuen und im Prinzip glaube ich auch dafür gesorgt, dass wir nicht so total eskalieren und vielleicht irgendwie auf halber Strecke vom Busfahrer dann rausgeschmissen werden.
Aber hat er gemerkt, dass ihr drauf wart?
Naja, vorher haben wir auch voll erzählt und er dann, also ich glaube, viele, die bei der Drogenberatungsstelle arbeiten, haben auch eine Drogenvergangenheit. Also er war dann Vollprofi, wusste auch genau, wie man solche jungen Typen handelt. Und man muss aber auch sagen, es gab ein paar Rentner, die konnten ultra souverän, ultra cool damit umgehen. Wahrscheinlich die am meisten Schnaps dann auch selbst getrunken hatten. Die haben übrigens eisern gar nicht geschlafen, viele von diesen Rentnern. Die trinken da wirklich 18 Stunden Bier, sitzen nur da, ohne sich ein bisschen zu bewegen und sitzen das irgendwie
lachen aus. Ganz laut. Lachen. Ehrlich. Jetzt hören wir noch eins, wa?
lachen laut, aber haben wirklich Sitzfleisch, gehen glaube ich nie aufs Klo und fühlen sich, genau, und ja, und meine Beichte wäre natürlich, habt ihr jetzt schon rausgehört, ja, es tut mir leid, dass ich da, oder ja, auch ich, ja, ich, es geht ja vor allem dann um mich, da wirklich auch relativ anstrengend da war und ja, den ein oder anderen Rentner wirklich sehr genervt habe und ja, danke an dieser Stelle, dass wir nicht irgendwie so auf der Autobahn auf halber Strecke rausgeschmissen wurden.
Das ist schön. Hast du schön gesagt, hast du schön erzählt. Gute Beichte, gutes Ding. Aber mir wird echt immer an diesen Stellen, ja, in diesen Momenten wird mir das immer so klar, was du mal für eine coole Socke warst. Und jetzt frage ich dich, fährst du mit mir nicht mal mit dem Fahrrad von Regensburg nach Wien und du, oh, ich weiß nicht, oh, kann ich, oh, nee, oh.
Ja, da fehlen dir Drogen, da fehlen dir Drogen, magst du das?
Mach ich dir, besorge ich dir, ist kein Ding. Brau ich dir, back ich dir. Ja,
ich tue mir sagen, teilweise ich, tue ich mir auch selbst leid, klar. Ich weiß auch nicht, was aus mir geworden
das,
ist.
Das ist, ja, aber das ist übrigens, das ist, eine, ist ganz falsch. Also beziehungsweise was total blödsinnig ist oder was sich eigentlich viel witziger anhört vorher, als es dann in der Situation ist, ist, wenn man Drogen genommen hat, egal welche Form, und dann aber in einem nüchternen Umfeld ist. Das ist eigentlich genau, gar nicht so cool.
Oder in einer unvertrauten Umgebung, ne? Also wenn der Rest nüchtern ist, aber es sind deine Kumpels, das geht schon klar. Aber ja. Unvertraut.
Genau, und
unvertraut,
du dich gehen lassen kannst, wie du bist. Aber wenn du dann irgendwie so sein musst, also wenn du so seriös sein wirken willst, ja, und hast aber irgendwie, keine Ahnung, was gekifft oder so. Ich weiß noch früher, als ich so wirklich so mit 18, 19 teilweise total zugekifft zu meinen Eltern gekommen bin und musste mich dann zusammenreißen. Das war wirklich, das war ganz schlimm, ey. Das war so unbehaglich und irgendwie komisch. Und diese Stunde da irgendwie zu überbrücken oder irgendwie hinzukriegen und sich zusammenzureißen, dass es echt nicht komplett auffällt, dass du halt einfach platt bist, stoned bist. Ah, das macht keinen Spaß. Absolut. Weil eigentlich immer, das waren immer Scheißfilme so.
Ja, ja, voll. Also wenn Verwandtschaft auch noch dazu kommt, das ist furchtbar. Das habe ich zum Glück auch nicht aufgehabt.
So, genau. So vor auch nicht auf, aber so.
Ja. Vor der Mutti so tun, als wäre man nüchtern. Ganz schlecht.
Ganz schlimm. Ja, ja, und ich habe teilweise, jetzt kommt man ja wirklich, jetzt kommt wie so eine Beichten, wie so ein Wasserfall, Beichtenwasserfall, weil du jetzt eine Quelle angezapft hast bei mir. Aber das ist tatsächlich auch so bei mir dann, dass ich hatte einen Kumpel, da wo ich gelernt habe, und mit dem haben wir vor allem im Sommer und um 16 Uhr vor Feierabend und dann am Parkplatz getroffen und so, was machen wir, komm, jetzt kiffen wir noch schnell ein, bevor wir nach Hause gehen alle, beide. Und dann sind wir vom Parkplatz aus direkt zu einer Anhöhung gefahren und haben uns dort eingebaut und haben gedreht und geraucht und dann war ich dann eine halbe Stunde später irgendwie wieder zu Hause und war dann einfach zu nichts befähigt, außer dass ich mich einfach in mein Bett gelegt habe und einfach gelegen bin und irgendwie mit so Schlitzen statt Augen versucht habe, irgendwie über die Welt nachzudenken. Und wenn dann meine Mutter reinkam und mich so angeschaut hat, da habe ich mich ganz schämig gefühlt irgendwie.
Ja.
Das ist nicht cool und das ist nicht gut und das sollst du auch nicht machen. Und am nächsten Tag warst du aber wieder nüchtern und das Wetter war schön und hast gedacht, ach komm, scheiß drauf.
Genau, aber wenn die das dann natürlich auch noch merkt oder so anspricht, hey, du schaust total müde aus, also die sprechen, also
und einmal hat sie es angesprochen.
Also es war richtig bei Namen genannt?
Also, okay. Nee, sie wusste natürlich, die hatte ja eine Null Ahnung, was ich da so treibe. Weil in Polen tatsächlich Haschisch, ja, das war komplett, also da gab es diese 70er, 68er Bewegung ja gar nicht so. Ja? Und da gab es halt nur Alkohol, nichts anderes. Und Kiffen war schon das schlimmste Verbrechen, was man irgendwie machen kann. Also noch nach seine eigene Frau schlagen. Und das war ja ganz komisch. Denk mittlerweile auch anders drüber, meine Mama, aber das war damals, ja, war ein komisches Gefühl. Jedenfalls kann ich das total nachvollziehen und du bekommst natürlich einen Ablass von mir.
Ja, unbedingt.
Ich hätte folgenden Ablass, weil du... Nee, ich hätte einen Ablass, der jetzt in die momentane Zeit, in deine momentane Lebenssituation passt. Und zwar bist du jetzt praktisch ein Corona-Experte. Du hast übrigens den Corona-Pokal bei Hämatom gewonnen. Wir haben alle Wetten abgeschlossen, auf den, der es zuerst bekommt. Und wir sind uns mal ehrlich, wir dachten alle Nordwitz. Nord ist der Sänger von Hämatom und wir alle haben das Geld auf Nord gewettet, oder?
Ja, aber wir haben auch gesagt, dass wir den nicht diskriminieren, der als erstes, den als erstes erwischt. Das habt ihr mir das Wort gegeben. Ihr habt mir das Wort gegeben.
Ich dachte, eher abfallen.
Ich dachte auch, dass es Nord ist, auf jeden Fall. Oder wir alle, kann ich voll bestätigen und ich glaube, er hat es auch verheimlicht. Er muss es gehabt haben.
Patient A. Jedenfalls würde ich gerne, dass du den Leuten da draußen, weil uns wird es jetzt alle erwischen, ja? Und wir sind auch als Beichtstuhl, die Aufgabe des Podcasts ist es unter anderem auch, Lifehacks zu verteilen und den Leuten einfach Stütze in der Not zu sein. Und deswegen möchte ich, dass du einfach die 5 wichtigsten To-Dos aufzählst, wenn du Corona hast. Also was musst du tun? Was sind die ersten Steps? Was ist wichtig in der Zeit, in der du zu Hause bist? Ja, wie musst du aufpassen? Wie musst du dich kopfmäßig drauf einstellen? Wie musst du mit der Situation umgehen? Was ist wichtig? Musst du irgendwie heiße Handtücher immer bereithalten? Muss der Tee immer brodeln? Weißt du, solche Dinge. Da bist du jetzt Experte im Endeffekt und wenn du uns jetzt alle demnächst erwischt, brauchen wir einfach nur noch irgendwann mal nachzugucken und wissen, das ist zu tun.
Genau, also eins vorneweg, egal wie ihr euch fühlt, ja, ihr müsst natürlich sagen, ihr fühlt euch schlecht. Also ihr müsst diese Chance ganz klar sehen. Wenn ihr einen positiven Test habt, zum Arbeitgeber, dann nicht sagen, ich bin positiv, aber ich spüre nichts. Also dann ist ganz klar, ihr werdet ja sofort krankgeschrieben und dann auch nicht irgendwie den Arzt fragen, ob man wieder irgendwie so nach einer Woche da irgendwie vielleicht sich schon irgendwie früher freitesten kann oder so. Nichts, keine Kompromisse. Positiv ist positiv, das ist eure Chance, vor allem ihr lieben Arbeitnehmer, ja, einfach mal 10 Tage. Seid ihr raus und dann seid ihr auch wirklich raus.
Ein paar Tage Sonderurlaub zu nehmen.
Ja, also das ist der erste Tipp. Alle anderen folgen dann im nächsten Ablass.
Ja, und das ist tatsächlich wichtig. Ich hab diese Diskussion vor kurzem mal gehabt mit einer Bekannten, die Lehrerin ist und die Corona hatte und die mir dann erzählt hat, dass ihre Chefin einfach knallhart davon ausgeht, dass sie einfach den Unterricht vorbereitet. Naja gut, aber dann musst du halt den Unterricht vorbereiten und Online-Unterricht zumindest anbieten oder so. Oder Distanzunterricht. Ey, vergiss das. Was ist denn das für ein Scheiß? Du hast Corona, du bist krank. Das gibt's nicht. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich verstehe diese Einstellung nicht mehr. So diese preußische Einstellung unserer Elterngeneration. Ja, du bist krank, du kannst irgendwie kaum laufen, aber du schleppst dich in die Arbeit. Das ist weder für den Arbeitgeber gut, noch für deine Mitarbeiter gut, und vor allem am allerwenigsten ist es für dich gut. Ich verstehe diese Einstellung nicht mehr. Und habe ich noch nie verstanden. Und Gott sei Dank wandelt es sich so ein wenig mit der neuen Generation. Aber viele, die so erzogen worden sind, tragen diese Einstellung immer noch mit sich herum. Und die finde ich nicht gut. Ich finde das, wenn man krank ist, ist man krank so. Außer natürlich so. Unsere Mitarbeiter. Die müssen natürlich durcharbeiten, das ist klar.
Genau. Und die ganz Jungen, die müssen aufpassen, dass sie nicht so alles erfüllen. Also da das ist hier von dem alten Süd, der alte Süd kommt jetzt ums Eck und sagt dann, diese ganz Jungen, die dann nur noch sagen, ich habe hier so einen kleinen Pickel, ich glaube, den muss ich jetzt erstmal 4 Wochen lang beobachten, dann kann ich wieder vorbeikommen.
Ja, du bist doch so ein Typ, der sagt, wer gesoffen war, der kann auch arbeiten, ne, am nächsten Tag.
Natürlich.
Nein, gibt's nicht. Wer gesoffen hat, kann auch chillen am nächsten Tag, Alter. Das ist meine Einstellung. So, jetzt komme ich zu meiner Sünde.
Ja, bitte.
Die hat nochmal mit Corona zu tun. Einfach deswegen, weil uns diese Scheiß-Virus gerade so intensiv beschäftigt. Und zwar geht's um Folgendes. Ich stand am Donnerstag früh da mit einem Positivtest und 3 Negativtests, obwohl wir alle 4 krank waren. So, ja? Also die komplette Familie Ost war krank. Ja. Dann versuchst du irgendwie an einen PCR-Test zu kommen, ja, weil du willst dir natürlich die Sicherheit holen und denkst, das gibt's doch nicht, hast du ja schon öfter gehört, so diese scheiß Schnelltests schlagen nicht richtig an, hört man immer öfter, vor allem bei Omikron nicht. So, und dann versuchst du irgendwie an einen PCR-Test zu kommen. So, dann rufst du irgendwie beim Arzt an, so, dein Arzt ist aber im Urlaub. So, es gibt eine Vertretung. Rufst du bei der Vertretung an, die sagt, wir kommen gerade nicht hinterher. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir nehmen sie dran. Den Rest können wir nicht nehmen. Also nur die mit dem positiven Schnelltest. Er sagt, ja, aber die anderen haben doch die gleichen Symptome, die müssen das doch haben, die müssen sich doch testen. Ja, sorry, können wir nicht machen. Und das finde ich unverantwortlich von unserer Bundesregierung, dass die das geändert hat, dass diese PCR-Tests kostenpflichtig sind. Denn du kommst. Also jetzt würde ich mich als einen relativ eloquenten Menschen bezeichnen und jemanden, der halbwegs durchblickt, so wie das Leben so funktioniert, aber Menschen, die ein bisschen gehemmter sind, die sich vielleicht nicht ganz so auskennen, Ausländer, die vielleicht der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die kapitulieren. die werden dann einfach sich nicht testen lassen. Die sind, das ist ihnen egal, ob sie Corona haben oder nicht. Sie gehen dann einfach in die Arbeit oder gehen nicht, wenn sie irgendwie die zwei Tage krank sind. Und danach gehen sie, weil sie einfach über diese Brücken nicht drüber kommen. Das ist das Gegenteil von Niederschwellig. Und dann haben wir eine Teststation ausfindig gemacht, haben uns einen Test, Termin geben lassen, sind hingefahren und da hieß es, nee, wir nehmen sie nicht dran, weil sie Symptome haben. Hä? Wie? Erklär mir das, erklär mir da den Sinn, ich kapier's nicht. Entweder bin ich zu dumm, da war niemand da, die haben sich gelangweilt, aber sie nehmen dich nicht dran, weil du Symptome hast. Ich kapier's aber nicht, okay? Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann haben wir 4 Corona-Schnelltests gefälscht. Also die eine Person, die Corona hatte, hat 4-mal einen Test gemacht und wir haben diese Tests ausgegeben als unsere, damit wir an einen, verdammt nochmal, an einen PCR, kostenlosen PCR-Test rankommen, um zu wissen, ob wir alle Corona haben oder nicht.
Oh, das ist eine sehr mutige Beichte, wenn ich das sagen darf, Ost.
Es ist sehr mutige Beichte, ihr könnt mich dafür verklagen, ist mir auch scheißegal.
Nein,
werde ich mich dann irgendwie juristisch dagegen wehren, aber ich finde das ein Unding. Ich finde es unmöglich wirklich, dass du wirklich eine komplette kranke Familie hier hast, wo nachweislich Corona ist, die letzten 2 Tage miteinander auf engstem Raum verbracht haben, teilweise im gleichen Bett geschlafen haben, zusammen, und dann kriegst du nicht mal ein PCR-Test gezahlt und müsstest eigentlich 250 Euro blechen, damit du überhaupt die Gewissheit hast, ob du Corona nun hast oder nicht, ob du deine Kinder in die Schule schicken kannst, ob du weiter deine Familie treffen kannst, ob du einkaufen gehen kannst, ob du andere, weil das muss man sich vorstellen, weil man in Quarantäne ist, man in Quarantäne, es wird einem nicht bewusst so deutlich, zumindest vergisst man das vielleicht ein wenig, du kannst ja nicht mehr einkaufen gehen, du kannst nicht mehr Klopapier holen, du kannst nicht mehr zur Apotheke gehen, du darfst das Haus einfach nicht verlassen.
Ja. Musste mir nicht erzählen, haben wir hautnah erlebt. Aber nee, also ich habe volles Verständnis. Ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wie wir wissen, wird dieser Beichtstuhl, dieser Podcast vom BKA auch mit abgehört, begeistert gehört auch von einigen Mitarbeitern. Und was ist denn das jetzt? Könnten die jetzt sozusagen, es ist ja ein Geständnis, eine Tonaufnahme, können die das jetzt heranziehen, dich anrufen, dich anzeigen und anklagen?
Ja. Ja, es gibt bestimmt Strafen.
Aber dann kannst du natürlich sagen, hey, ihr habt natürlich alles für einen Beichtstuhl gemacht, war alles erlogen. Stimmt natürlich nicht.
Ist auch so. Nein, wir machen doch hier einen humoristischen Podcast.
Und, rein fiktiven niemand, Podcast.
Niemand hier da draußen weiß, ob das, was wir hier sagen, Ironie ist, Zynismus oder die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Ich sage trotzdem, das ist meine Beichte.
Alles klar. Ich kann sie vollkommen
nachvollziehen. Ich rate es jedem da draußen, das ist Lifehack Nummer 1 der heutigen Sendung da draußen, mir es gleich zu tun, wenn ihr das Gefühl habt, Corona, ja. Beziehungsweise auch die Situation halt so ist, wie sie ist, dass eine positiv ist und der Rest sich aber mindestens genauso krank fühlt. Das Gleiche zu tun, alles andere finde ich unverantwortlich. Wie soll sich denn eine normale Familie wirklich, also was heißt, würde ja klingen, also es ist keine normale, wäre ich keine normale, wenn es totaler Quatsch, bitte streichen. Aber 240 Euro, ja, ich glaube 60 Euro kosten PCR-Test, oder? 65?
Ich weiß gar nicht genau. Ja, aber sowas wird schon hinkommen, ja.
Ja, also knapp 200 Euro einfach so zu blechen, um zu erfahren, ob man Corona hat und nicht. Das ist unverantwortlich. Das ist einer der größten Fehler dieser Bundesregierung oder beziehungsweise der beiden Bundesregierungen. Das war ja, glaube ich, die Vorgängerregierung noch beschlossen, diesen kostenlosen PCR-Test einfach auszuhebeln, nicht mehr geltend zu machen. Und bitte kommt mir nicht mit, die Labore sind überlastet. Ey, so ein Bullshit, ja. Ihr habt 2 Jahre Zeit gehabt, die Kapazitäten der Labore auf Vordermann zu bringen und jeden die Tests zu ermöglichen. Das kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland 2022 dastehen und keine Kapazitäten in den Laboren haben. Nach 2 Jahren, ja. Wären wir jetzt im April 2020, hätte ich vollstes Verständnis dafür, aber nicht im Februar 2022. Sorry. So, bestrafe mich.
Genau, ich kürze es ab. Ich bestrafe dich. Ich bestrafe dich jetzt mit einem Ablass, den ich seit 3 Wochen hier auf dem Zettel habe. Aber ich werde es hier nicht irgendwie wieder einen thematisch passenden Ablass basteln. Der werde sozusagen wieder das Thema Corona aufgreifen. Genug davon. Du, ich möchte auch mittelfristig mal wieder nach Polen. Und ich hätte gerne von dir, also es ist sozusagen wieder ein Ablass, von dem ich selbst profitiere, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein paar, ich sag mal, Fans unseres Podcasts auch mal wieder oder überhaupt mal in das schöne Land Polen zieht. Und deswegen hätten wir gerne ein paar Reisetipps von dir. Also hat jetzt mit deiner Beichte nicht direkt was zu tun, aber habe ich hier schon seit 4 Wochen draufstehen und wünsche ich mir für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer. Das heißt, Reisetipp Polen. Was sollte man unbedingt essen? Wo kann man super am Wasser Urlaub machen? Was würdest du sagen, muss man kulturell mitnehmen? Was ist der Sightseeing-Must-Have? Da muss man mal irgendwie gewesen sein. Einfach so ein paar Sachen zusammentragen in einem kurzen Video, wo du sagst, Reisetipp Polen diesen Sommer, das müsst ihr abhaken.
Das ist geil. Ich würde dich mal wieder echt gerne einladen. Ich weiß, dass diese Einladung mal wieder wahrscheinlich nie wahrgenommen wird von dir. Aber ich hab eine kleine Wohnung in Polen. Die gehört nicht nur mir alleine, sondern meinen Geschwistern. Meine Oma wohnt noch drin, ja. Die muss man irgendwie rausnehmen für diese Zeit. Aber ansonsten bist du da herzlich eingeladen. Ich fahre da auch mittlerweile wieder ganz gerne hin, weil ich irgendwie geschafft habe, es abzuschalten. Oder es geschafft habe, abzuschalten, wie die polnische Regierung so tippt und mir meine Freunde und meine Oma irgendwie Hoffnung irgendwie für dieses Land immer noch mitgeben, wenn ich dort bin. Dass es da auch gute Menschen gibt und mindestens 50% der Polen sind einfach dufte und cool und trauen dieser Regierung, die jetzt gerade an der Macht ist, nicht. Deswegen mache ich das sehr gerne. Das ist ein schönes Land und auch die Gegend da, wo meine Oma wohnt, so ist ein cooles Land und deswegen ist eine coole Gegend, Entschuldigung. Und gibt sehr viele Tipps. Und ich möchte dich herzlich einladen, mit mir tatsächlich mal nach Auschwitz zu gehen. Das machen wir mal.
Wahnsinn.
Das machen wir echt. Ja. Wir fahren da mal hin. Wir fahren da mal hin und gehen zusammen nach Auschwitz. Das ist so ein tief berührendes Erlebnis, da einmal drin gewesen zu sein, das sich angeschaut zu haben, wie man einfach fabrikmäßig Menschen umgebracht hat. Perfektioniert hat, wie man am effizientesten, am kostengünstigsten Menschen umbringt, sie vernichtet und aus ihnen Staub macht. Das ist unbeschreiblich. Wer das noch nie gesehen hat, der muss sich das anschauen. Und das ist wirklich, das ist, als hätte der Teufel einfach eine Außenstelle auf der Welt gebaut. So. Ich brauche mal irgendwo eine Außenstelle auf der Erde und dann baue ich die Hölle einfach in Auschwitz. So. Das ist krass. Gut, das mache ich. Und genau, ich würde sagen, nach diesem relativ schweren Thema zum Schluss, spielen wir einen Song, oder?
Ja.
Wir sind kein schlechtes Vorbild, ist ein Bild in der Hand. Doch manchmal ist es schön, ein Arschloch zu sein. Die Scheiße, die wir bauen, ein Kondom ist hier. Und du glaubst, du wärst besser, mach weg dich. Manchmal ist es schön,
weil du das Thema Auschwitz, Nationalsozialismus gerade erwähnt hattest. Ich habe gestern Abend noch den Comic Die Maus, ich halte sie dir hier mal in die Kamera. Kennst du das?
Nein, kenne ich nicht.
Angefangen.
Mach mal ein Bild davon dann für
unbedingt.
Für Instagram.
Letzte Woche gab es ja den leichtfüßigen Comic-Tipp mit Dogman. Also da habe ich mich wirklich totgelacht. Da sind auch ein oder zwei Schriftsteller oder eben Comic-Maler auf LSD hängen geblieben und haben Dogman entworfen. Das ist einfach so grandios. Und Die Maus ist ganz andere, sehr ernste Literatur. Und vielleicht kann man das ganz gut vorlesen hier. Art Spiegelmann, also der Maler dieses Comics und Verfasser der Texte, verwendet den Comicstrip und sprechende Tiere, um das Unbeschreibliche auch jenen nahezubringen, für die der Holocaust Geschichte und eine Geschichte unter vielen geworden ist. Ein Epos in winzigen Bildern. Und ich kann es voll nachvollziehen durch, wie gesagt, die Juden sind eben Mäuse, die Nazis Katzen. Es sind so ganz infantile Bilder, aber mit diesem wirklich schweren Inhalt und dadurch knallt es fast noch mehr. Also habe gestern Abend spät angefangen und irgendwann sind mir dann leider doch die Augen zugefallen, war es aber schon richtig spät. Ich werde das heute vielleicht sogar noch durchlesen. Das macht so Spaß, so fesselnd. Leih dir dann auch gerne mal aus.
Sau gerne. Es klingt, also ich kenne das auch irgendwo her. Das ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Dieses Titelbild kenne ich vorhin. Deswegen gerne ein Bild machen und mein Feed, damit die Leute auch vielleicht so ein kleines als Leckerbissen auf die Folge, weißt du? Dass wir darüber gesprochen haben, dass wir das so ein bisschen vorstellen.
Sehr gerne.
Mach das mal. Und lustigerweise habe ich gestern in Glorious Bastards geguckt. Ich konnte gestern überhaupt nicht einschlafen. Es lag wahrscheinlich an diesem Unwetter, was gestern über ganz Deutschland getobt hat. Und ein wunderbarer Vollmond. Ich musste dann irgendwann mal, bin ich um 12:30 vor die Haustür, beziehungsweise auf meine Terrasse, um eine zu rauchen. Und dann ging ich in die Garage, aber ich mag das total, ich weiß nicht, ob du das kennst, mag das total, wenn
voll.
Ein Sturm draußen weht, sich Mega. Einfach mal rauszugehen, weil du so die Natur spürst. Du spürst die Gewalt der Natur, der Welt, so und wirst dann ganz klein und demütig und denkst, Alter, sind wir kleine Wichter, ey, die nichts zu melden haben hier auf diesem Planeten. Und wenn die Erde will, dann macht sie einfach Schnips und dann sind wir einfach weg, so. Und ich mag das total, das zu spielen. Vor allem, wenn es natürlich eisig kalt ist, ist was anderes. Aber gestern, dieser Sturm hat ja ganz gute, warme Temperaturen mit sich gebracht. Und bin dann gestern auf die Terrasse. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin dann, die Wolken haben sich total schnell bewegt. Es waren nicht viele da, aber die haben sich total schnell bewegt und sind vorbeigezogen. Es war ein unfassbar krasser Vollmond, der total hell war und ewig groß. So, und ich fühle mich dann wirklich, wie gerade schon gesagt, so klein und so, sowas nennt man, glaube ich, Platzangst. Wenn du so viel Weite hast, ja, so viel zu sehen ist und der Mond dich fast erschlägt und du denkst, du bist, also keine Ahnung, wie diese Angst so ist, aber das ist, du wirst was von der Weite und von der Größe erschlagen, so. Und so ging es mir gestern. Ich stand so da und ich habe mich kaum getraut, da so rauf zu gucken. Ich habe gedacht, scheiße, bist du groß, ey, du fällst gleich auf mich runter. genau. Ich habe übrigens nichts geraucht, ja. Das war wirklich meine Wahrnehmung gestern um 12:30 nachts. Und habe in Glorious Bastards geguckt, ein großartiger Film von Quentin Tarantino. Drauf gekommen bin ich, weil ich einen Tag vorher eine großartige Dokumentation auf Prime gesehen habe über Quentin Tarantino. Wirklich sehr sehenswert für alle Quentin Tarantino-Fans. Das ist ein Regisseur, ja, der unter anderem Filme wie Reservoir Dogs gemacht hat, wie Pulp Fiction, meinen fast Lieblingsfilm oder Mitlieblingsfilm, Inglourious Basterds, Django Unchained, Kill Bill und so weiter und so fort. Ich glaube, 9 Filme hat er bis jetzt gemacht und ich habe mir diese Story dieses geisteskranken Regisseurs reingezogen, die ist ja wirklich faszinierend. Die ist unglaublich. Das ist ein Psycho, aber ein positiver Psycho, der auch seit Anfang an irgendwie die dunkelhäutigen Schauspieler featured in seinen Filmen, der Frauen immer sehr stark aussehen lässt und ihnen sehr starke Rollen gibt. So, und viel auch für Gerechtigkeit, das sind so Rächefilme, ja, am Schluss immer der Gebeutelte sich rächt an seinem Peiniger, so, oder sehr oft zumindest. Und das ist wirklich total verrückt, das ist besessen von Filmen, hat auch irgendwie ein kleines Kino, wo er nur so 70 Millimeter Filme zeigt in Hollywood. Und zwei lustige Geschichten aus dieser Doku sind, zum einen hat er mal Golden Girls, kennst du Golden Girls noch? Dieses Sitcom aus den 80er, 90er, du musst doch Golden Girls können, Alter, das ist doch wirklich, also da kann ich mich mit der Wand unterhalten, ey. Es kann doch nicht sein, dass man so gar keine Ahnung hat, ey. Golden Girls, Alter, die vier alten Weiber, dieses Sitcom halt.
Noch nie gehört.
Ach Gott, ich schäme mich so sehr für meinen Partner manchmal. Wirklich, er hat zu viel zu sagen zu so vielen Themen, aber beim Thema Film, ey, und Fernsehen, das ist so raus. Jedenfalls hat er da auf jeden Fall ein Elvis Presley-Double gespielt, hat für diese Rolle $20.000 gekriegt, ja? Und dann hat er Reservoir Dogs, mit diesem Geld hat er Reservoir Dogs gefilmt, Alter. Mit $20.000. Er hat Regie geführt und produziert. Er hatte keine Geldgeber, er hat sich Schauspieler geschnappt, die alle danach Stars wurden. Einen hat er gekriegt, durch Zufall, weil jemanden kannte, so. Name fällt mir jetzt nicht ein, auch ein total bekannter Schauspieler. Hat die Geschichte, sein Drehbuch so umgeschrieben, dass es fast an einem Ort spielt alles, ja? damit er okay. nicht wieder Drehorte hat. Ja. Die Schauspieler ja, mussten okay. in ihren eigenen Klamotten kommen, weil sie einfach keine Garderobe hatten. Also die Ansage war, bitte schwarze Hose, weißes Hemd, Jackett, Krawatte kriegt ihr von uns. Und dann haben sie so Details gezeigt. Der eine Darsteller hatte einfach keine schwarze Anzughose, konnte sich nicht leisten, hat er einfach eine schwarze Jeans angehabt den ganzen Film über und so. Also ganz irre und hat dann für $20,000 diesen Film produziert und der ging mega durch die Decke, ist in Cannes gelaufen und der ist zu einem Weltstar im Endeffekt mit diesem Film geworden und hat er danach das Geld Jeffrey Weinstein, glaube ich, jedenfalls zusammen mit ihm dann mehrere Filme zu produzieren, von dem hat er sich auch distanziert, der sitzt ja auch im Gefängnis jetzt wegen mehrerer Vergewaltigungsvorwürfe beziehungsweise wegen nachgewiesener Vergewaltigung. So, das war schon mal irre und dann hat er noch was Krasses erzählt. Christoph Waltz ist der beim Begriff, oder?
Ja, absolut, klar.
So, der auch bei Inglourious Basterds unfassbar gut spielt, den hat er auch zum Weltstar gemacht und die haben sie auch gesagt, wenn du mit Tarantino drehst, bist du danach, entweder hast du dein Comeback danach oder du wirst zum Weltstar. So, das heißt, das hat er mit John Travolta zum Beispiel geschafft. John Travolta, da war ja am Boden, der war weg vom Fenster. Dann hat er Pulp Fiction mit ihm gedreht und John Travolta war ein Riesenstar wieder. Christoph Waltz hat er zu einem Weltstar Ruhm verholfen. Und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall haben sie gesagt, der hat absolutes Handyverbot am Set, ne? Das heißt, du kommst rein geil. Und in die Sperrzone des Drehs, die sind abgesperrt immer so drei Zonen, ja. So Zone 1 ist das Set, da wird gedreht, Zone 2 ist wahrscheinlich, wo die Darsteller sind, und Zone 3 ist eher, wo sich irgendwie so alle aufhalten, die zur Crew gehören, der ganze Staff und die ganzen Nebendarsteller und Statisten und so weiter. Und sobald du da hinkommst, kriegt jeder einen Beutel, da wird der Name da aufgeschrieben und das Handy ist weg. Das Einzige, wo du dich fokussierst, ist der Film.
Genau, die haben da nicht Angst vor Spionage oder dass man zu viel verrät vom Set oder so, sondern einfach fokussieren, Handy weg.
Das ist ein Irrer. Der will einfach, der dreht und dreht und dreht und dreht die Szene nochmal und nochmal. Kennst du diese eine Szene in Inglourious Basterds, als der Bärenjude aus der Höhle rauskommt? Ja, sie schnappen sich diese drei Deutschen und die Deutschen haben aber schon gehört, dass diese Inglourious Basterds da in den Wäldern unterwegs sind und Nazis skalpieren und er fragt diesen Kommandanten so, wo sind die anderen stationiert, weil er irgendwie rausbekommen will, wo sie sind. Und der Deutsche verrät das natürlich nicht und sagt, okay, alles klar, du weißt, wer jetzt rauskommt. Und dann hörst du schon so einen Baseballschläger gegen eine Wand klatschen, dann kommt so aus so einer schwarzen, dunklen Höhle, kommt der Bärenjude raus, ja, mit einem Baseballschläger in der Hand. So ein relativ muskulöser, großer Typ mit einem Muskelshirt und diesen Baseballschläger eben in der Hand. So, und der kommt raus und dann haben sie die Story zu dieser Szene gedreht und er hat gesagt, der hat so Schiss von Tarantino gehabt, der hat Baseball spielen gelernt, so dass damit er den Schläger richtig halten kann, damit er einprügeln kann auf Sachen und so. Und Tarantino hat den 4 Tage lang in diese scheiß Höhle sitzen lassen, Alter. Die haben gedreht, immer wieder draußen und gesagt, du gehst in die Höhle, wir machen deine Szene gleich. Und an jedem Abend kam er raus und hat gesagt, ey, sorry, wir sind nicht dazu gekommen, machen wir morgen. Und das hat er 4 Tage lang gemacht, einfach, um ihn so heiß zu machen, um ihn so aggressiv zu machen, damit er weiß, am 5. Tag, wenn er rauskommt, Alter, dann ist er halt so gepisst und so gewalttätig und so aggressiv, ja. Und dann ist er rausgekommen und dann hat er wie ein Irrer auf dieser in deutscher SS-Uniform gekleidete Puppe eingeprügelt, Alter. Und lauter solche Dinge. Uma Thurman, die Hauptdarstellerin aus Pulp Fiction, hat er mal gezwungen, dafür hat er sich entschuldigt, das war sein größter Fehler, hat er gesagt, einen Stunt selber zu machen, einen Autounfall selber zu bauen. Und die hat sich anscheinend mehrere Knochen gebrochen dabei, auch irgendwie die Wirbelsäule angebrochen und so. Also hat es überlebt, aber es sah echt nicht rosig aus. Und so, also wirklich ganz, 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 ganz krasse Nummern. So, und schaut auf Details. Aber wirklich ein besessener Filmemacher, hat sich gegen Familie, gegen Kinder, gegen alles entschieden, nur um Filme zu machen. Deswegen, die meisten kennen ihn, wem soll ich jetzt Tarantino bei näher bringen, aber das war immer wieder so ein Anlass für mich, zu sagen, ey, man schaut sich mal wieder ein paar Tarantino-Filme an.
Absolut, und ich kann mich an die Szene von Inglourious Basterds erinnern, eigentlich im Prinzip ist es die Anfangsszene, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die erste Viertelstunde, aber relativ lange Szene.
Christoph Waltz.
Christoph Christoph Walz als Nazi, der im Prinzip diese Familie befragt. Eigentlich ist es nur ein Verhör an einem Raum, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung habe, wo sich so eine krasse, unbeschreibbare Atmosphäre und Spannung aufbaut. Krass. Fand ich fast sogar Highlight des Films.
Ja, ja, natürlich, das ist es. Daran kann sich jeder erinnern. Sensationell gespielt von Christoph Waltz. Und Tarantino sagt über sich, das ist das Beste. Er ist auch Drehbuchschreiber, ne? Also er schreibt ja auch alle Drehbücher selbst. Und das ist tatsächlich auch das, womit er groß geworden ist oder was sein Lehrbuch ist, sein Lehrberuf ist. So. Er hat für unter anderem, ach, scheiße, jetzt fällt mir der Film nicht ein. Vielleicht später. Und er sagt, das ist das Beste, was er geschrieben hat. Die beste Szene, die er jemals geschrieben hat, ist der Anfang von Inglourious Basterds. Was ich überhaupt nicht unterschreiben würde. Ich finde es großartig. Aber ich finde Pulp Fiction so von vorn bis hinten so. Da ist jede Szene geil. Ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Also einfach in dem Auto fahren und er fährt über den Hügel, Alter. Und John Travolta schießt dem Gefangenen, das im Auto mittransportieren, einfach aus Versehen in die Birne. Und das ist so großartig. Das macht nur Tarantino. Ja, er hat ihn einfach aus Versehen. Er heißt Marvin. Ich habe Marvin aus Versehen ins Gesicht geschossen. Du bist über den verdammten Hügel gefahren. Ich bin nicht über den Hügel gefahren. Doch, du bist über diesen verdammten Hügel gefahren. Und da müssen sie das Gehirn weg. Es ist wirklich unglaublich gut. Ich liebe Quentin Tarantino und das ist ein unfassbarer Typ.
Absolut. Da kriegt man jetzt wirklich voll Bock, da mal was rein anzuschauen. Ja. Was man schon auch merkt, also wie gesagt, einmal will ich es nochmal loswerden, Will Smith Biografie habe ich dann fast durchinhaliert, die 500 oder über 500 Seiten. Sonntag habe ich ja schon erwähnt, ging es mir richtig gut und bei mir ist es auch so, wenn ich zu lange geschlafen habe, kann ich abends überhaupt nicht einschlafen, wenn ich normal gesund bin. Das heißt, Sonntagabend 21 Uhr war ich topfit und ich habe wirklich bis nachts um 3:30 durchgelesen. Es war so fesselnd, es war so gut, muss ich wirklich sagen. Gar nicht mal, weil ich jetzt Will Smith für den coolsten Typ der Welt halte, aber weil ich einfach Biografien in mich aufsauge. Habe ich schon voll erwähnt.
Und erzählte was über hier Scientology?
Nee, erzählt er gar nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da Berührungen gab. Er ist dann doch sehr gläubig. Und er ist so die letzten 10 Jahre, hat er neben seiner Karriere, also ich würde sagen, vorher hat er wirklich nur narzisstisch an sich und seine Karriere gedacht, angefangen, Gefühle zuzulassen. Und das ist auch so typisch von jemandem, der anfängt, Gefühle zuzulassen. Ich habe das auch in meinem Umfeld schon immer wieder mal erlebt.
Meine Biografie gelesen?
Nee. Tatsächlich fehlt mir vielleicht ein bisschen so der Ehrgeiz, Karriere zu machen, weil ich mich zu viel mit Gefühlen beschäftigt habe oder so, keine Ahnung. Die können ja auch irgendwie so auch ein bisschen ausbremsen und irgendwie so dafür sorgen, dass du total verkopfst und so. Und er hat dann wirklich angefangen, und das sind auch die Passagen, da habe ich ein bisschen mein Werkzeug des Speedreadings angewendet, überflogen, dass hat er dann irgendwie so selbst für sich entdeckt, dass man nur selbst lieben kann. Wenn man selbst liebt, dann kann man auch geliebt werden. Und das ist so für mich so Quark, der dann auch irgendwie so gelangweilt hat und so. Aber da merkst du schon, er ist sehr gläubig, er war schon irgendwie dann so die letzten 10 Jahre sehr auf der Suche nach seinem Ich und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da auch mal Berührungen mit dieser Sekte hat. Ich habe aber dann nochmal in einem Interview bei YouTube irgendwie so reingehört, wo es genau darum ging und da tut er das eigentlich schon eher wieder abstreiten. Also er war da nie irgendwie Geldgeber oder hat dann da wirklich jetzt mehr als geliebäugelt. Vielleicht hat er sich damit mal auseinandergesetzt.
Streiten irgendwie komischerweise alle dann irgendwie ab. Ne? Das ist auch irgendwie ganz komisch, die damit was zu tun haben.
Und was aber komisch oder interessant ist, Tom Cruise ist ja ein ähnliches Thema, das sind schon absolute, mega ehrgeizige Control-Freaks. Auch so ein Will Smith, der steht halt um 5 Uhr zum Joggen auf und kein Alkohol, keine Drogen, nur straight, straight, straight. Das ist schon... Ja. Aber das ist der Part, den ich aber wirklich ultra gerne lese und den ich auch sehr beeindruckend finde. Und dann auch so ein bisschen im Prinzip ins Filmgeschäft reinzuschnuppern, wie, und ich glaube, das ist bei den meisten Filmen so, wie die sich dann doch in diese Rollen ganzheitlich hineinversetzen, hineinbegeben, auch zur Familie dann keinen Kontakt mehr haben, dann teilweise total abmagern oder ganz viel an Gewicht zunehmen, trainieren. Für seine Rolle als Muhammad Ali hat er wirklich ein Jahr ganz normales Boxtraining mit Boxern gehabt. Also es waren da auch während dieser ganzen Boxszenen, während des Films, hat er nur gegen Boxer gekämpft. Es waren keine Schauspieler, sondern es waren Weltklasse-Boxer. Okay. Und ja, hat auch immer wieder welche eine eingesteckt und genau, und hatte ein Jahr einen Trainer an der Seite, der ihn einfach hart hergenommen hat. Also einmal am Boden sitzen im Ring und du wirst irgendwie angeschrien den restlichen Tag und so. Das war für mich vor allem schon sehr interessant zu lesen, der wirklich mit Schauspielern ganz wenig Berührungspunkte hat.
Ja, übrigens, das ist nämlich ein bisschen peinlich gerade. Ich muss zwei Sachen noch aufklären von gerade eben, als ich so leicht beschummelt hier von Tarantino geschwärmt habe. Ist natürlich Harvey Weinstein, von dem wir sprechen, der Filmproduzent, der verurteilt wurde, weil er wirklich sich wie ein Schwein benommen hat. Seine meistens weiblichen Darstellerin, ich glaube nur weibliche Darstellerin, zu sexuellen Aktivitäten gedrängt hat. Ansonsten hätten sie keine Rollen gekriegt und so weiter. Und haben ja wirklich Dutzende Frauen ausgepackt. Und er ist Gott sei Dank und zu Recht auch verurteilt worden dafür. Und von dem hat sich Tarantino total das distanziert. Das ist der größte Fehler seines Lebens, hat er gesagt. Dass er hat es so ein bisschen mitgekriegt vorher, aber er weiß sich natürlich über das Ausmaß, war sich nicht bewusst über das Ausmaß. Und er hätte früher was sagen sollen. Und das war Punkt 1. Und Punkt 2 ist tatsächlich Natural Born Killers. Vielleicht ein Film, der dir ein Begriff ist. Da stammt das Drehbuch zum Beispiel auch von Quentin Tarantino. Das war so, als Drehbuchautor sein großer Durchbruch. So, liebe Südi, wir haben's gleich. Ich möchte nur aber noch eins loswerden, bevor wir jetzt zu den Songs kommen. Oder lass uns vielleicht trotzdem einen Song mal spielen, ja, damit wir ein bisschen Lockerung in diesen schönen Podcast hier heute reinbekommen. Und dann muss
hätte ich auch eine gesagt, Sache hätte noch, ich auch gesagt,
muss ich noch eine Sache loswerden, die mir ganz ganz wichtig ist diese Woche.
Jawohl.
Es ist Lieblingstag, wir gehen kaputt. Heute wird schmutzig, denn wir ballern nonstop. Scheiß auf, wer wir uns ab. Wir ziehen los und finden Mutterkopf. Finden Mutterkopf. Finden Mutterkopf. Finden Mutterkopf. Finden Mutterkopf.
So, wir sind wieder zurück im Beichtstuhl-Podcast. Es geht um folgende Sache, die mir diese Woche so ein bisschen auf den Magen geschlagen hat, so ein bisschen viel auf den Magen geschlagen hat. Und zwar deswegen auch ein wenig. Vielleicht habe ich die Sache unterschätzt bis dato, beziehungsweise habe ich mir wirklich nicht vorstellen können, dass wir im Jahr 2022 tatsächlich kurz davor wären oder sind, einen Krieg in Europa zu erleben. Und ich möchte mal ganz kurz sagen, Alter, was ist hier los, Alter? Was ist mit Putin los? Was ist mit Russland los? Was ist mit der Ukraine los? Mit der Ukraine ist eigentlich nichts los, sie hat nichts gemacht so. Aber sie wurde zum Spielball plötzlich der zwei, ja, fast Supermächte, ja, weil keiner von den beiden ist es wirklich. Es ist China. China ist die Supermacht, ja. Weder Amerika ist es noch so richtig. Noch ist es Russland mehr. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, nein, das wird soweit nicht kommen. Putin wird nicht so dumm sein und die Ukraine angreifen, auch wenn er vielleicht tatsächlich moralisch, ja, und das ist ein ganz schwieriger Begriff, was Putin angeht, da irgendwie mit Moral anzufangen, aber zumindest was die NATO angeht, ist er doch ganz schön verarscht worden vom Westen. Aber soweit wird er doch nicht gehen. Und jetzt stehen anscheinend die Zeichen doch irgendwie zumindest auf Krieg. Ich glaube es immer noch nicht, aber ist es nicht irre? Ist es nicht irre, was da gerade passiert da draußen? Dass ein Land wie die Ukraine, das nichts dafür kann, ja, es gibt ja nicht mal einen Vorwand. Ja, die stellen sich einfach hin, umzingeln dieses Land und denken, okay, alles klar, wir warten mal, vielleicht passiert irgendwas. Oder der muss doch irgendeinen Grund haben. Er muss doch am Ende, bevor er da einmarschiert, irgendeinen Grund haben. Aber ist es nicht dämlich? Ist es nicht so unfassbar dumm, in diesem Jahrtausend, Jahrhundert, Jahrzehnt nochmal Kriege zu führen? Was soll das? Ich kann es nicht fassen, wirklich. Ist die Menschheit wirklich so dumm, immer noch?
Es ist krass, ne? Es ist traurig. Es ist brutal traurig. Es ist von Putin, ich sehe da nur noch destruktive Energie, westliche Mächte im Prinzip zu destabilisieren. Das heißt, er rechnet dann mit wieder Flüchtlingsströme, die nach Europa kommen und den wieder einen Keil in das vereinte Europa treiben wollen. Es geht weiter mit irgendwelchen suspekten russischen Söldnerheeren, die es im Prinzip ja auch in der Ukraine schon vor 10 Jahren gab, die immer irgendwie rumsticheln. Und klar, man darf Russland auch nicht in die irgendwie bedrängen oder ihnen das Gefühl geben, sie haben überhaupt nichts mehr zu melden und dann zack, zack, irgendwie die Ukraine irgendwie als Teil der NATO werden lassen. Bin ich jetzt irgendwie kein Profi, aber da bin ich mir sicher, das wäre auch kein guter Schritt. Aber ich finde es ganz schlimm. Und wenn man jetzt noch weitergeht, wenn du irgendwie eine Woche nur zu Hause sitzt, ja, gerade dir noch so denkst, ach, jetzt ist dann wirklich Corona bald vorbei, jetzt habe ich es dann auch gehabt und irgendwann wird es ja auch wieder bergauf gehen. Dann kommt ein Sturm, der irgendwie das Land lahmlegt und dann hast du jetzt heute wirklich, spätestens heute oder heute nochmal irgendwie Nachrichten, dass es zu einem Krieg kommen wird. Da muss man so irgendwie sagen, in dem Rentnerleben, das ich gerade führe, da kriegst du ja nur noch Angst. Also ich verstehe gerade jeden Länder, der nur noch Angst hat und weil das Leben ja auch ein bisschen so langsamer vergeht und du dann Fokus auf die schlechten Dinge hast, ganz schlimm. Also mich hat das richtig runtergezogen.
Ja, das Schlimme ist aber bei dieser ganzen Krise, die tatsächlich, wie Baerbock, das ist für mich momentan die Gewinnerin, beziehungsweise die Frau, die total, also für mich überrascht sie nicht, aber ich höre von vielen Seiten, Baerbock überrascht gerade als Außenministerin, ich finde überhaupt nicht, dass sie überrascht und ich oute mich hier, ich hätte sie saugerne als Kanzlerin gesehen, weil ich finde, sie hätte einen total guten Kanzlerinnen-Job gemacht, ging ja zu unserem Scholz, der einfach verschwunden ist von der Bildfläche, der erst mal kurz aufgetaucht ist für eine Woche, aber danach wahrscheinlich wieder abtaucht wie so eine Schildkröte. Aber Baerbock bemüht sich gerade, sie spricht auch Klartext, wesentlich klarer als Maas es jemals getan hat in seiner Amtszeit. Deswegen finde ich sie gut und sie hat was total Richtiges gesagt. Die Ukraine-Krise ist keine Ukraine-Krise, es ist eine Russland-Krise. Was hat die Ukraine damit zu tun? Die Ukraine kann nichts dafür, sie hat nichts getan und steckt jetzt in dem größten Dilemma eigentlich, dass dieses Land wahrscheinlich seit seiner Gründung erlebt hat. So, und dann stehen Truppen mit Atomwaffen an allen drei Seiten der Ukraine und warten nur auf den Befehl, warten nur auf irgendein Pulverfässchen, was in die Luft geht. Und das Schlimme ist eigentlich, dass dieses Land gerade zerrissen wird zwischen Amerika und Russland. Amerika will natürlich, dass die Russen da reingehen. Amerika will das, forciert es. Warum? Weil Amerika will, dass der Westen sich weiterhin mit Amerika beschäftigt, dass wir weiterhin unsere Rohstoffe aus Amerika beziehen und nicht per Nord Stream 2 aus Russland. Was überhaupt keinen Sinn macht. Was das ist doch total. Also das Einzige, was dagegen spricht, wie Herr Precht vor kurzem gesagt hat, den ich übrigens total abfeiere gerade. Das Einzige, was gegen Nord Stream 2 spricht, ist einfach die schlechte CO2-Bilanz von Gas. Ansonsten macht es total Sinn, das Gas direkt aus Russland zu holen und nicht aus Amerika mit Containerschiffen liefern zu lassen. Dieses scheiß Fracking-Gas, Alter. Weil dann können wir uns auch selber unser Fracking-Gas holen. So. Und Amerika will das natürlich. Ja. Und sieht das als Ziel. Pass auf, wenn die Russen da einsteigen, reingehen in die Ukraine, dann werden die Deutschen gezwungen sein, Nord Stream 2 fallen zu lassen. Aber allein deswegen muss es doch so dumm sein. Deswegen, mein Putin kann man ja alles vorwerfen. Ja, ist ja auch echt ein Verbrecher. Aber er ist nicht dumm. Deswegen glaube ich nach wie vor nicht, dass er einmarschiert, weil er weiß, dann wird der Westen dazu gezwungen sein, einfach Sanktionen einzuleiten und dann Nord Stream 2 komplett zu canceln. So. Ich will mir das nicht vorstellen, aber mich macht das irre. Und wie gesagt, ich habe es nicht ernst genommen bis jetzt, aber irgendwie seit die letzten 2-3 Tage waren irgendwie so heftig. Amerika hat ja schon vorher gesagt, am Mittwoch hätten die Russen schon einmarschieren sollen. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das macht mir gerade zu schaffen. Deswegen wollte ich das gerade hier mal loswerden. Und deswegen, ich würde gerne den Titel, den vielleicht ein bisschen infantilen, aber total auf den Punkt bringenden Titel bringen. Krieg ist doof. Krieg ist doof. Es bleibt so. Es ist die Weisheit eines 3-jährigen Kindes, aber es bleibt einfach wahr, egal wie alt wir sind. Und ich möchte keinen Krieg mehr in Europa. Nicht zu meinen Lebzeiten und nicht zu den Lebzeiten meiner Kinder und Enkelkinder. Deswegen müssen wir alles dafür tun, was in unserer Macht steht. Aber was können wir schon, kleine Bürger, tun? Vielleicht uns einfach immer wieder dagegen aussprechen und an die Vernunft appellieren. Ja, Krieg ist doof.
Genau. Und auch gerade der jüngeren Generation, die jetzt 2 Jahre wirklich die Arschbacken zusammenkneifen musste wegen dieser Pandemie, der möchte man jetzt nicht gleich irgendwie mit dem nächsten wirklich schweren Thema belasten, finde ich. Also bin ich voll bei dir. Und das ist vielleicht ein schöner Switch zu unserer Playlist. Es gibt eine neue Scheibe von Tokotronic. Ich glaube, du liebst diese Band. Und diese Scheibe und der Titelsong heißt Nie wieder Krieg. Würde ich mir draufhauen.
Sehr gut. Und es gibt aber auch einen Song von, ach scheiße, wie heißen sie jetzt? Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Kalichorn heißt die Band. Kalichorn heißt die Band. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Den packen wir auch mal drauf. Ist das eigentlich der einzige Song, den du draufpacken möchtest heute?
Nein, von Sonderschule gibt's ein neues Album auf Platz 2 der Albumcharts. Leider knapp die 1 verpasst. Die hat wiederum der tolle Künstler Katja Kasavice mit Pussy Power bekommen, diese Platz Nummer 1. Und mir hat nur jemand geschrieben, so die Charts, wie die Charts, so das Land. Und dem muss ich irgendwie beipflichten. Ja, ja, schade. Liebe Sonderschüler, ich hätte es euch sehr gegönnt. Was ich bis jetzt gehört habe, finde ich richtig cool vom neuen Album. Ja, Vincent Sorg ist ja mitproduziert oder teilproduziert. Und ich würde einfach noch draufhauen, was ich am liebsten mach. Finde ich auch eine geile Nummer mit tollen Bläsern.
Und ich denke nicht an das, an was ihr alle da draußen denkt, bei dem Wort Bläsern. Ja, Grüße von mir auch an die Sonderschule. Wir haben uns mal im Studio getroffen. Unsere Aufenthalte haben sich überschnitten und es war ein ganz, 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 ganz toller Grillabend, den wir zusammen verbracht haben. Viel gelacht, viel gesoffen, viel Spaß gehabt. Haben den Gitarristen, der gestorben ist, dessen Name mir jetzt gerade peinlicherweise nicht einfällt. Der war damals noch dabei, hat auch gut Party mitgemacht und war ganz toll und deswegen war es mich total gefreut, dass die Jungs auf 2 eingestiegen sind. Willkommen in der Welt der Michael Ballacks. Willkommen in der Welt von Hämatom. ich möchte 2 Sachen noch draufschmeißen. Auf unserer Aftershow-Playlist findet ihr bei Spotify, gerne raufgehen und abonnieren. Es ist Billy Talent. Ich hatte gestern den Moment, auf den ich so lange gewartet habe, dass ich mich mal zurückziehe und mir Billy Talent einfach ganz intim für mich persönlich reinziehe. Ich habe das Album gehört. Den ersten Song, den hast du so ein bisschen komisch gefunden. Ich habe den total abgefeiert. Ich fand ihn mega gut.
Wirklich?
Ja, ich fand ihn super geil. Mir war das Album ein wenig zu ruhig. Nicht schlecht, alles irgendwie gut, aber zu ruhig. Aber ich werde mir diverse Male das Album noch reinziehen. Ich werde diesen Album, ich versuche jetzt einfach Bands und Alben, die ich mag, oder Bands, die ich mag, eine Chance zu geben. Mich nicht in dieses Fast-Food-Hören irgendwie reinziehen zu lassen, sondern einfach zu sagen, pass auf, hey, wenn irgendwie ein Album, das mir verdient, öfter gehört zu werden als nur einmal. Deswegen werde ich mir das nochmal reinziehen. Ich möchte aber einen Song draufschmeißen, der ist als Single schon aufgefallen und jetzt kommt er drauf, weil er mir gestern nochmal begeistert hat. Hanging Out With All The Wrong People.
Okay.
Sauguter Song. Und was hast du die Aktion von den Hosen mitgekriegt?
Nein.
Natürlich nicht. Was hast du eigentlich die ganze Woche gemacht, Alter?
Ich hänge doch auch nicht die ganze Zeit.
Und
hab das sehr genossen.
Ja, okay.
Willst du jetzt so rausschälen, dass du besonders toll bist, oder?
Nein, ich frage mich halt.
Warum?
Ich weiß auch nicht warum. Man muss doch irgendwie so ein bisschen von seiner Umwelt mitkriegen, Alter. Ansonsten kriegen wir echt irgendwie ein Problem. Kannst du dich über Bücher unterhalten und ich über den Rest halt.
Ja, aber man kann es auch positiv sehen. Tolle Ergänzung. Du bist so ein bisschen der Social Media Repeater und ich stelle hier und da mal ein Buch oder vor allem einen Comic vor. Okay. Und Philosophie übers Leben.
Okay. So, jetzt jedenfalls haben die Hosen folgendes. Und ich bin richtig erschrocken, als ich gesehen habe in meinem Timeline. Es gab einen Post von den Hosen und es war einfach ein relativ olivgrünes, hässliches Bild, auf dem in hellgrün drauf stand, scheiß Wessis. Und dann scheiß Wessis?
Okay. Nee, hab ich nicht gesehen. Ja, okay.
Und dann habe ich den Text dazu gelesen, ey Leute, ihr habt ewig drauf gewartet, jetzt kommt endlich mal wieder eine neue Nummer von uns, scheiß Wessis, es scheint am 28.03. Es gibt eine 7-Inch-Vinyl, limitiert auf 5000 Stück, Vorverkauf startet morgen. Und ich sag, ey, Alter, mutig, scheiß Wessis, als Titel, saugeil, aber mutig, aber saugeil. Super, und war schon wieder mega sauer, dass mir das nicht eingefallen ist. Blätter ein bisschen weiter in meiner Timeline, sehe ich einen Post von Materia, ein relativ hässliches Blau und darauf der Titel Scheiß Ossis. Hey Leute, ihr habt lang genug auf einen neuen Song von mir gewartet. Am 28.03. erscheint er. Es gibt eine 7-Inch-Vinyl, limitiert auf 5000 Stück. Vorverkauf startet morgen. Haben diese Säcke, Alter, sich zusammengetan und haben beide, also haben Songs gemacht. Die eine Band macht Scheiß Wessis, weil sie aus dem Westen kommen, Materia macht, weil er aus dem Osten kommt. Scheiß Ossis bringen es am gleichen Tag raus. Geniale Idee. Ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt. Oder hab's wieder vergessen, dass man immer noch geile Ideen haben kann und mit denen irgendwie nicht schocken, sondern einfach für Aufmerksamkeit sorgen kann und Leute begeistern kann. Und mich haben sie voll gekriegt. Und ich wünsche ihnen den maximalen Erfolg und fand's mega, mega geil einfach. Und bin total gespannt auf diese Songs. Und das ist aber ein super Marketing-Schachzug und so. Geil. Finde ich super.
Und, aber da gab's noch nichts zu hören. Das wär's meine Frage gewesen.
Nee, natürlich nicht. Wir haben ja noch einen Monat Zeit. So, aber sau gut und ey, Hut ab für diesen Titel und ja, wie gesagt, ein bisschen Neid schwingt mit, dass ich, dass uns das nicht eingefallen ist, dass mir das nicht eingefallen ist. Scheiße, verdammt! Genau, ach so, ja, sorry, okay, jetzt habe ich so abschließende Worte gefunden. Ich wollte natürlich, deswegen habe ich gedacht, komm, einer von den Hosen, Liebeslied von den Hosen. Und im Radio spielen sie ein Liebeslied. Und in der Fernsehshow spielen sie ein Liebeslied. Krass, geht live mega ab, Alter. So, das war's. Das war die Playlist. Ihr geht auch zu Spotify, abonniert sie, Aftershow-Playlist. Und genau, wir läuten die Glocken für die letzte Runde.
Letzte Runde.
Ja, hat gut getan. Nach einer Woche Quarantäne, ich wollte sagen, mit niemandem, nach einer Woche mit niemandem zu sprechen, mal wieder mit dir zu sprechen, habe natürlich im Gegenteil mit vielen Leuten gesprochen, weil natürlich teilweise die Kinder auch zu Hause sind, was eigentlich auch fast schon so eine kleine Beichte wäre, dass die Kinder mir meine Krankheit wegnehmen. Ja, ich würde gern alleine krank sein, ja? Und volle Aufmerksamkeit haben und dann auch sagen, okay, pass mal auf, ich bin jetzt 6 Stunden hier im Schlafzimmer und will einfach in Ruhe lesen. Aber
Papa
nein,
ist krank.
Irgendwie. Ja, dann muss auch wieder ein Kind krank sein und muss dann betreut werden und ah. Ja, hat gut getan, mit dir zu reden.
Schön, freut
mich. Es geht auch jetzt bergauf. Es muss jetzt bergauf gehen. Es muss bergauf gehen. Und dann werden wirklich Bäume rausgerissen. Also natürlich bildlich gemeint. Ich bin natürlich zahlendes Greenpeace-Mitglied und würde nie einen Baum rausreißen.
Ja, hat auch gut getan, mit mir zu reden. Also.
Alter, es ist auch ein Gedicht von dir. Schau ich jetzt mal auf.
Ich bin
hat
die Liebe.
Hat gut getan, mit mir zu reden.
Ja,
aber hat gut getan, mit mir zu reden, ist schon gut, ist schon echt gut.
Ist nicht schlecht, ja. Ich bin die Liebe meines Lebens. Liebe Beitritte draußen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir waren wieder lang, wir waren wieder kontrovers heute. Wir haben viel über Corona gesprochen. Wir versprechen euch, das nächste Mal fällt Corona mal wieder nicht. Aber wie gesagt, nachdem wir jetzt so tief drin waren in dieser Corona-Scheiße, musste erst mal raus. Ich freue mich tierisch auf meinen Samstagabend, auf meinen Havana Online Club. Vielleicht kannst du heute Abend ja nicht schlafen, heute Nacht. Und bist durch irgendwie mit deinen Nazi-Comics, ja, dein neues Hobby, Nazi-Comics lesen, ja. Irgendwie was Goebbels zusammengekritzelt hat, 1943. Und ja, ich habe übrigens eine saugute Idee. Ich möchte sie jetzt noch nicht verraten, weil sie eigentlich viel auf mehr Aufmerksamkeit bekommen muss. Aber ich hatte eine Idee für eine Motto-Party. Ja? Motto-Party tritt das Reich und dann die Einladungen verschicken, Alter. Und das möchte ich gerne mit dir vielleicht nächste Woche mal zu Ende spinnen, ja? Mal angenommen, wir planen deinen 50. Geburtstag, ja? Und deine Idee ist Motto-Party, Untertitel alles außer Hitler. Also, Motto-Party tritt das Reich, alles außer Hitler, Alter.
Und dann stehen wirklich deine ganzen Freunde als Nazis verkleidet.
Voll, Alter,
jeder
das
macht
muss
mit.
Dir mal geben. Aber wie gesagt, ich möchte diese Story hier nicht verschwenden. Lass uns das mitnehmen fürs nächste Mal. Vielleicht werden wir einen Gast, ein paar Gäste dabei haben. Die haben bestimmt Bock, darüber zu sprechen. Okay, meine Lieben.
Also, da sprudelt es bei mir gleich los, ne, was da passieren wird. Und es wird erschreckend, so viel will ich noch sagen, erschreckend gut funktionieren.
Das würde erschreckend gut. Was denkst du, was das für eine Party wäre? Danach wäre halt die Nachbarschaft einfach, ja, du würdest halt verbrannt werden. Zu Recht. Okay, macht es gut, habt eine schöne Woche, genießt diesen 22.02.2022, macht euch ein Sektchen auf, macht euch ein Schnäpschen auf. Ihr könnt heute noch, wenn ihr diesen Podcast am Dienstag hört, zu uns in den Shop gucken, in den Hämatom-Shop gucken. Da gibt es, glaube ich, Schnapstag. Heute wird Schnapstag gefeiert. Wenn jemand Schnapstag feiern kann, dann sind wir es. Wir verabschieden uns nicht mehr mit dicker Titten Kartoffelsalat. Ich habe das letzte Mal jetzt angekündigt. Es geht zu Ende, es müssen neue Kapitel aufgeschlagen werden. Deshalb sagen wir einfach Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören, zumindest ich, und übergebe das Wort an den besten und freundlichsten Schlagzeuger der Welt, Süd.
Oh, vielen Dank für das Kompliment. Ja, auch meinerseits vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für die Unterstützung und dass ihr so lange uns schon die Stange haltet. Es ist jetzt, glaube ich, die 157. oder 158. Folge, also echt schon verrückt langsam. Genau, habt eine schöne Woche und nächste Woche dann wieder in aller Frische. Bis dann, tschüss.